SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Mehr Geld und eine deutlich kürzere Ausbildung. So will das Modellprojekt Direkteinstieg Kita in Weinheim mehr Fachkräfte in die Kinderbetreuung bringen. Wie die ersten 3 Monate gelaufen sind, schauen wir gleich. Außerdem sprechen wir über das Thema Arbeitsschutz. Eine aktuelle Untersuchung der DEKRA zeigt nämlich, dass der vor allem bei vielen kleinen Unternehmen zu kurz kommt. Und unsere Knigge-Expertin gibt Tipps zum richtigen Dankeschön-Geschenk auf der Arbeit. Fast jede Familie mit kleineren Kindern kennt das Problem. Notbetreuung als Normalfall, verkürzte Öffnungszeiten, unbesetzte Planstellen. Der Fachkräftemangel im Erziehungswesen ist überall präsent. Der Rhein-Neckar-Kreis geht das Problem jetzt mit einem neuen Ansatz an. Direkteinstieg Kita heißt ein Pilotprojekt, bei dem Menschen mit Lebenserfahrung zu pädagogischen Fachkräften umgeschult werden. Die Ausbildungszeit ist kürzer als branchenüblich, die Bezahlung höher. Michael Herr hat sich das Projekt genauer angeschaut.
Es ist bestes Spielplatzwetter an diesem Morgen in Weinheim. Rund 40 Kinder toben im Außenbereich der Kita Kinderland in der Nähe des Schlossparks. Mittendrin ist Paula Bjelic-Barbalat, klopft an ein Spielhaus, in dem sich ein Mädchen versteckt hat, bringt das Kind zum Lachen. Seit Februar ist die gebürtige Rumänin hier. Im Kinderland macht sie den Praxisteil ihrer Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin.
Ich mag ganz viele Sachen gerne. Zuhören, das gefällt mir auch am meisten. Ich spiele gerne mit denen, ich lese Bücher. In der Turnhalle bin ich auch ganz oft. Das machen wir ganz tolle Sachen, springen, hüpfen, tanzen.
Die Frau Mitte 30 hat selbst 2 Kinder. Bevor sie vor 14 Jahren nach Deutschland gekommen ist, war sie in Rumänien Sportlehrerin.
Ich vermisse auch diese Zeit. Vielleicht deswegen will ich immer noch und weiterhin mit Kindern zu tun haben.
Möglich macht das jetzt das Programm Direkteinstieg Kita. Eine pädagogische Ausbildung im Schnelldurchlauf. 2 Tage pro Woche sind die rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren Einrichtungen. 3 Tage heißt es für sie Schulbank drücken.
Ist wie ein Sprint mit Marathon zusammen. Weil es in 2 Jahre ist, ne, und Marathon, dass diese Ausdauer von Geduld, von dich reinsetzen und lernen, obwohl du hast noch vielleicht zu Hause Geschirrspül, die dich noch wartet. Oder die Kinder haben auch selbst mal eine Vorführung und da auch musst du als Eltern dich einbringen.
Der Direkteinstieg Kita ist nicht nur kürzer als die Ausbildung zum Erzieher, er ist auch besser bezahlt. Rund 2.600 Euro brutto bekommen die Auszubildenden. Viel Geld für eine Branche, wo viele Einsteiger immer noch Schulgeld zahlen müssen, statt eine Vergütung zu bekommen. Elisabeth Engel leitet die Kita Kinderland in Weinheim.
Ich kenne jetzt keine konkreten Beispiele für neidische Kolleginnen, aber ja, es ist natürlich faktisch ein Unterschied, das ist ganz klar. Alles ist begründet mit, wir brauchen Fachkräfte und wir müssen alles dafür tun, um diesen Fachkräftemangel zu bekämpfen.
Nur ein Teil der Bezahlung kommt von den Trägern der Einrichtungen. Mehr als 50% bezahlt die Arbeitsagentur. Für Angelika Paulun, die das Programm bei der Arbeitsagentur in Heidelberg verantwortet, eine absolut sinnvolle Investition.
Wir müssen andere Zielgruppen aktivieren, um in den pädagogischen Beruf einzumünden. Und deswegen haben wir uns auf Beschäftigte fokussiert und die stehen alle mitten im Leben. Ja, das heißt, die können nicht einfach eine Ausbildung machen und von einem Azubi-Gehalt leben, das ist so der Hintergrund. Und deswegen ist das natürlich höher.
Nicht nur deshalb ist das Pilotprogramm Stand jetzt ein Erfolg. Im Herbst wird der Direkteinstieg Kita in ganz Baden-Württemberg ausgerollt. Im Raum Heidelberg wird der 2. Jahrgang doppelt so stark sein wie der von Paula Bjelic-Barbalat und mit einer zusätzlichen Klasse an den Start gehen. Die angehende Kita-Kraft findet das gut. Auch wenn sie persönlich manchmal froh ist, wenn die Berufsschultür hinter ihr zugeht.
Ich freue mich schon jedes Mal, wenn ich komme in den Kindergarten. Mehr als in die Schule.
Ab Herbst soll das Programm dann in ganz Baden-Württemberg ausgerollt werden. Über 800.000 Arbeitsunfälle zählen wir in Deutschland in einem Jahr. Das ist eine ganze Menge. Etliche davon ließen sich wohl durch besseren Arbeitsschutz verhindern. Doch der kommt vor allem in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen zu kurz. Das zeigt der neue Arbeitssicherheitsreport der DEKRA. Die Mehrheit der Beschäftigten in Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeitenden sagt in der repräsentativen Befragung, dass es bei ihnen keine regelmäßige Unterweisung für Arbeitsschutz und Brandschutz gibt und das, obwohl die gesetzlich vorgeschrieben sind. Jörg Lobe ist der Fachbereichsleiter Sicherheit und Gesundheitsschutz bei DEKRA. Wie muss denn überhaupt so eine Unterweisung aussehen? Reicht da ein Artikel im Intranet?
Nein, leider nicht. Also leider nicht aus Sicht desjenigen, der das Ganze als überflüssig betrachtet. Mhm. Zum Glück nicht, sage ich als Arbeitsschützer. Es ist grundsätzlich schon so, dass im Rahmen einer Unterweisung ein Dialog notwendig ist, dass der Mitarbeitende die Möglichkeit hat, hier gezielt zu bestimmten Dingen Rückfragen zu stellen. Und auf der anderen Seite der Arbeitgeber, der diese Unterweisung durchführen muss, der muss sich davon überzeugen, dass die Weisung, die er damit erteilt hat, auch tatsächlich bei demjenigen angekommen ist, dem er diese Weisung erteilt hat. Und deswegen reicht es nicht aus, einfach nur ein Dokument zu lesen.
Für alle, die jetzt noch nie so eine Unterweisung erlebt haben, und ich zähle mich selbst bei diversen Jobs, wo ich mir ziemlich sicher bin, es hätte eine geben müssen, auch dazu. Wie läuft sowas ab?
Ja, also das Ganze beginnt grundsätzlich immer dann, wenn ich eine Tätigkeit beginne. Und beginnen heißt entweder, ich fange irgendwo neu an oder ich wechsle innerhalb eines Unternehmens die Abteilung oder den Bereich. Und in diesen unterschiedlichen Bereichen gibt es dann unterschiedliche Gefährdungen. Und mein Arbeitgeber soll dann dafür Sorge tragen, mich darauf hinzuweisen, wo sind denn hier genau die Knackpunkte, wo an welcher Stelle kann ich mir denn eine Gesundheitsgefahr zuziehen. Und zum Beispiel, welche persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen, welche Verhaltensregelungen sind notwendig, welche Qualifikationen brauche ich und Ähnliches.
Bei einem Bürojob, wo ich am Schreibtisch sitze, in einem geschlossenen Gebäude, sieht so eine Unterweisung vielleicht anders aus, als wenn ich wirklich gefährliche Maschinen mit Starkstrom oder so bediene. Aber es ist schon überall vorgeschrieben. Also selbst wenn ich einen Bürojob mache, brauche ich so eine Sicherheitsunterweisung.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also auch in einem Bürojob gibt es ja entsprechende Gefährdungen. Und Sie haben vollkommen recht mit Ihrer Aussage, dass die Gefährdungen dort deutlich geringer sind als irgendwo auf dem Bau oder eben in der Schwerindustrie. Aber im Büro zum Beispiel haben wir ganz viel, was das Thema der psychischen Belastung angeht, was aber auch Belastungen durch Lärm, durch irgendwelche klimatischen Faktoren, aber auch insbesondere Themen der Ergonomie angeht.
Jetzt sagen in der Befragung 13-24%, je nachdem welche Unternehmensgröße, sie bekommen wirklich gar keine Sicherheitsunterweisung. Hat es noch nie gegeben. Warum findet das nicht statt? Wissen deren Arbeitgeber nicht, dass sie das machen müssen oder ignorieren sie das mutwillig?
Wäre jetzt vermessen, das tatsächlich so mit einer Mutwilligkeit zu belegen. Ich denke, bei den Großbetrieben sind es einfach Lücken im System, dass Menschen da durchrutschen, Personalaufwuchs, der unterjährig kommt, wo es dann an der Erstunterweisung fehlt oder dass jemand nur kurzfristig beschäftigt ist. Das können solche Faktoren sein. Und in kleineren Betrieben ist es auch tatsächlich so, dass dem Thema oftmals nicht die notwendige Aufmerksamkeit zuteil wird. Und da eventuell der Hase im Pfeffer liegt, ne? Dass dann der ein oder andere Arbeitgeber, die Arbeitgeberin sagt, ja komm, kann schon nicht so tragisch sein. Mhm. Was halt auch gerade so im handwerklichen Bereich oft gesagt wird, ich stelle hier Fachkräfte ein und die haben eine Ausbildung absolviert und im Rahmen der Ausbildung haben die doch alles gelernt, was sie wissen müssen und wie sie sicher arbeiten müssen. Das muss ich doch erwarten können, dass die sicher ihre Arbeit verrichten. Und das ist so ein Stück weit ein kleiner Trugschluss, weil im Rahmen dieser Sicherheitsunterweisung geht es auch so ein bisschen um den Aspekt, steht da Tropfen, höhlt den Stein. Also, dass man sich das ganze Thema nochmal bewusst macht. Nichts ist schlimmer als Routine.
Jetzt passieren statistisch ausgerechnet in den kleinen Betrieben die meisten Arbeitsunfälle. Manche sagen, klar, liegt an der Branche. Kleine Betriebe sind oft im Bereich Bau oder Maschinen tätig. Das ist Ihrer Meinung nach aber nicht das Problem, sondern der mangelnde Arbeitsschutz.
Es ist eher so die fehlende Ernsthaftigkeit und auch vielleicht die Fragestellung, wer kümmert sich denn auch um das Thema der Arbeitssicherheit in diesem Unternehmen?
Na, in kleineren Unternehmen dürfen das ja die Arbeitgeber nach einer bestimmten Fortbildung bei den Berufsgenossenschaften selbst tun. Funktioniert das?
Da ist natürlich die Fragestellung, ob ich als Unternehmer, als Unternehmerin überhaupt die Zeit habe, wenn ich mich um den wirtschaftlichen Erfolg meines Unternehmens kümmern muss, auch mich regelmäßig um diese Sicherheitsthemen zu kümmern. Oder ob ich die für mich selber vielleicht irgendwie so priorisiere, dass es andere Themen gibt, die wichtiger sind.
Was muss denn passieren, damit es besser läuft beim Thema Arbeitssicherheit?
Also es hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Die ganze Arbeitsschutzwelt dreht sich gerade im Moment sehr, sehr stark. Und hier ist es so, dass gerade auch die Sicherheitskultur eine ganz große Rolle spielt. Einfach positiv richtige Handlungen und Verhaltensweisen zu verstärken und den Mitarbeitenden zu spiegeln, dass das so in der Form, wie sie es da gerade machen, richtig gewesen ist. Und dadurch erkennen dann die anderen Beschäftigten auch, ach cool, der hat dafür ein Lob abgeholt, dass er Sicherheitsschuhe getragen hat. Ja, also diese ganze Philosophie ein Stück weit umzuändern und damit auch so eine Art Paradigmenwechsel herbeizuführen.
Und Sie sagen, der rechnet sich für die Unternehmen am Ende auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht.
Ja, genau. Was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, ein Arbeitsunfall zieht ja an sich auch starke Konsequenzen nach sich. Da kann man sagen, okay, ja, die Berufsgenossenschaft zahlt das ganze Jahr, aber die Berufsgenossenschaft holt sich das Geld dann vom Arbeitgeber natürlich durch die Umlagenbeiträge auch wieder zurück. Ja, an der Stelle sollte der Arbeitgeber auch ein eigenes Interesse haben, dass eben die Umlagenbeiträge nicht steigen. Zusätzlich hat man aber auch das ganze Thema, dass es zu einem Produktionsausfall kommt und dass die Arbeit, die dann von demjenigen, der verunfallt ist, von den Kolleginnen und Kollegen mit abgearbeitet werden muss, was bei denen wiederum zu einer stärkeren Arbeitsbelastung oder vielleicht auch zu Überstunden führt. Oder es kommt im Umkehrschluss zu einem entsprechenden Arbeitsausfall, Produktionsausfall und dadurch zu entsprechenden Verlusten.
Und das wirkt sich natürlich auch auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebs aus. Arbeitsschutz kommt aktuell vor allem in kleinen Betrieben oft zu kurz, sagt der gerade veröffentlichte Arbeitssicherheitsreport. Darüber haben wir gesprochen mit Jörg Lobe, Fachbereichsleiter Sicherheit und Gesundheitsschutz bei DEKRA. Sie schiebt freudestrahlend einen Einkaufswagen durch die Gänge, sucht dies, packt das ein. Hinter ihr performen ihre Background-Tänzer. Ungefähr so sieht Helene Fischers Werbespot für einen Discounter aus. Und der hat die letzten Tage gefühlt ganz Deutschland beschäftigt. Denn dass Helene diesen Werbejob angenommen hat, finden einige ihrer Fans niveaulos. Christoph Azzone schreibt dem Schlagerstar deshalb unseren satirischen Brief der Woche.
Liebe Helene Fischer, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Jetzt haben Sie also den Tourbus gegen einen Einkaufswagen eingetauscht. Werbung für den Discounter Lidl. Wirklich wundern sollte uns das nicht. Schließlich verdanken Sie ja auch Ihren atemberaubenden Erfolg einem kleinen Lidl, das jeder kennt. Man fragt sich trotzdem, warum, Frau Fischer, brauchen Sie das Geld? Die Eintrittskarten für Ihre Konzerte verkaufen sich doch eigentlich immer wie geschnitten Brot. Verschiedene Sorten im 500-Gramm-Beutel nur 99 Cent. Ja, liebe Frau Fischer, diese Fragen müssen Sie sich wohl gefallen lassen. Wo sind Sie hin, all die Moneten? Werden Sie ausgezahlt in Netto, Penny für Penny? Müssen Sie sonst Metro fahren? Gibt Ihnen das den Kick, das ist doch alles nicht mehr Norma. Jedenfalls wissen wir jetzt, warum auch bei Lidl so vieles teurer wird, denn Ihre Gage, liebe Frau Fischer, lag garantiert über dem branchenüblichen Mindestlohn. Tja, das ist der Unterschied. Die einen machen Kasse, die anderen sitzen dran. Eine sogenannte Zweikassengesellschaft. Trotzdem, Ihr Auftritt sorgt für atemloses Entsetzen bei vielen Ihrer Fans. Wie kann sie nur, wie stillos, das ist doch unter Helenes Niveau. Bemerkenswert, bei Barbara Schöneberger und Günter Jauch denkt das keiner. So, jetzt aber Schluss mit den billigen Sparwitzen mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum. Denn, liebe Helene Fischer, es ist ja letztlich Ihre Entscheidung, für wen Sie werben. Und wenn Sie unbedingt wollen, dann geh doch zu Lidl. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christoph Azzone.
Jahrelang war klar, Immobilien verkaufen sich, zumindest in den allermeisten Fällen. Inzwischen ändert sich aber was auf dem Immobilienmarkt. Käufer werden vorsichtiger. Inflation, unklare Regeln zum Heizungstausch, steigende Zinsen, all das hemmt Interessenten. Und diese Entwicklung hat natürlich auch Einfluss auf das Geschäft der Immobilienmakler. Denn die werden gerade wieder vermehrt beauftragt, sagt eine Auswertung des Portals ImmoScout24 für die Wirtschaftswoche. Wie hat sich der Job als Makler also verändert und wie bringen Makler in diesen Zeiten Käufer und Verkäufer zusammen? Wolfgang Brauer berichtet.
Das Büro von Immobilienmakler Stefan Trautmann in Ingelheim. Schon draußen vor der Tür sind ein paar Hausangebote angeschlagen. Innen sind zwei Leuchtsäulen, welche Häuser gekauft werden können. Sandra Wienert ist Immobilienfachwirtin.
Wir haben aktuell Häuser in Geilgesheim. Superschöne Weitblicklage und wir sind hier bei einem Kaufpreis von 649.000.
Aber die Käufer halten sich seit gut einem Jahr zurück.
Also ganz großes Thema ist die Zinsentwicklung. Für viele ist es tatsächlich nicht mehr tragbar. Und gerade mit den großen Sanierungskosten, das beängstigt doch ganz viele.
Deshalb haben die Makler jetzt viel mehr Arbeit, wenn sie Häuser verkaufen wollen. Das ist eine Wende um 180 Grad, erklärt Stefan Trautmann. Seit 37 Jahren ist er Immobilienmakler in Ingelheim am Rhein.
Man kann sagen, so seit 2011 sind die Immobilienpreise stetig nach oben gegangen, um dann im Prinzip bis zum Jahr 2021 quasi zu explodieren. Das war zumindest mal in meiner jetzt 37-jährigen Berufszeit nie da gewesen. Eine gute Zeit für uns alle.
Denn es gab keine Zinsen auf der Bank. Immobilien waren die beste Kapitalanlage. Weil Häuser und Eigentumswohnungen weggingen wie geschnitten Brot, lief rund die Hälfte der Verkäufe ohne Makler.
Wenn er eine Eigentumswohnung gehabt hat, musste er ja nur in die Eigentümerversammlung gehen und sagen, ich trage mich mit dem Gedanken, meine Wohnung zu verkaufen. Da sind schon drei aufgestanden, die gesagt haben, würde mich interessieren.
Inzwischen ist es aber deutlich schwerer geworden, Immobilien zu verkaufen. Deshalb sind auch die Makler wieder gefragt. Heute werden nach einer Untersuchung des Immobilienverbandes IVD 85% der Haus- und Wohnungskäufe über Makler abgewickelt, weil die Verkäufer wieder mehr Hilfe brauchen.
Ein absolut erhöhter Beratungsbedarf. Bei der Preisfindung beim Verkäufer, wenn er ein Reihenhaus verkauft und sagt, aber mein Nachbar hat vor 3 Jahren aber den Preis bekommen, warum bekomme ich den nicht? Das muss man den Leuten klar machen und wir müssen den Verkäufern das erklären, warum das nicht mehr so rum funktioniert.
Auch das Aufgabengebiet der Makler hat sich weiterentwickelt, stellt Stefan Trautmann fest. Wer Immobilienmakler ist, müsse heute auch Klimaberater sein und sich mit Heizungen gut auskennen. Oft geht es zum Beispiel darum, die Verkäufer aufzuklären, welche Sanierungen und Dämmungen noch vor dem Verkauf nötig sind.
Der Käufer überprüft immer mehr die Qualität der Immobilie, die er kauft. Das war vorher nicht so gewesen.
Einige Makler, die erst in der Boomphase eingestiegen sind, werden wohl wieder vom Markt verschwinden, meint Stefan Trautmann. Zu wenig Arbeit werden Immobilienmakler auf absehbare Zeit nicht haben, meint Immobilienfachwirtin Sandra Wienert.
Die Beratung wird immer wichtiger, weil es doch immer mehr komplexere Themen gibt durch die Politik und die wirtschaftlichen Einflüsse. Wir müssen den Kunden einfach auffangen.
Es gibt wieder mehr Arbeit für Immobilienmakler. Der Informationsbedarf ist gestiegen, die erzielbaren Preise sinken. Und gleichzeitig gilt beim Thema Wohnen, egal ob zur Miete oder zum Kauf, weiterhin, es gibt einfach zu wenig Wohnraum.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Das ist Caroline Lüdemann und unsere Frage heute kommt von Alexandra. Sie schreibt, ich arbeite an einer Universität und wir haben Alumni und externe Betreuer von Studienarbeiten für ein Audit interviewt. Das war freiwillig, hat 2-3 Stunden gedauert. Bei diesen Menschen würden wir uns jetzt gerne mit einem kleinen Geschenk bedanken. Zur Auswahl stehen handgemachte Pralinen, firmeneigene Branding-Artikel, also eine Küchenschürze, Taschenmesser, Thermosflasche, Tasse, T-Shirt oder so. Natürlich soll das Geschenk beim Beschenkten nicht unbenutzt rumliegen oder als erster Akt entsorgt werden. Was also schenken?
Zunächst mal ist es doch schon das meiste wert, dass man sich für die Unterstützung überhaupt mal bedankt und dadurch eben auch seine Wertschätzung und auch seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringt. Da kann man wahrscheinlich gar nicht mehr so viel falsch machen in der Folge. Dennoch würde ich mir ein paar Eckdaten durch den Kopf gehen lassen. Zunächst mal wahrscheinlich ein ganz praktischer Gedanke, nämlich der, dass die Freigrenze bei Geschenken zumindest mal in Deutschland bei 35 Euro liegt und dieser Betrag wahrscheinlich aus rein steuerlichen Aspekten und der Einfachheit halber dann berücksichtigt werden sollte. Zum anderen würde ich dann auch ganz konkret auf die Person des Beschenkten abstellen. Also ich finde nicht, dass jetzt alle Beteiligten das gleiche Geschenk bekommen müssten, sondern die Frage ist tatsächlich, was könnte denn dem anderen ganz konkret Freude machen? Macht er vielleicht viel Sport, dann ist die Trinkflasche genau das Richtige oder ist er vielleicht eher ein Bürotyp und wir können ihn uns eher mit dieser Tasse am Schreibtisch vorstellen. Und ich glaube, so müsste es dann auch klappen, dass eben am Ende nichts unbenutzt rumliegt. Ich ganz persönlich, wenn ich das noch ergänzen darf, ich habe ein gewisses Faible für Dinge, die man verbrauchen kann, wie dann zum Beispiel die Pralinen, die genannt wurden und die dann ganz bestimmt eben auch nicht zum Staubfänger werden. Und dann wahrscheinlich noch das Allerwichtigste, die persönliche Danksagung oder eben auch eine handgeschriebene Karte anbei. Ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig wie das Geschenk an sich.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war der SWR1 Arbeitsplatz Podcast. Ich bin Katja Jansen. Danke fürs Zuhören.
Eins gehört. SWR 1.